Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 145 von Hoffefunk. Seit der letzten Ausgabe können wir zwei weitere Niederlagen unserer Akte hinzufügen und es klingt unbeschreiblich, aber wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von nur 17 Spielen von Platz 4 auf Platz 18 abzurutschen. Wir sind wirklich im freien Fall, ohne Ende. Und ich mache mal wieder was ich schon ein paar Mal versucht habe, Jonas, und vielleicht überrumpel ich dich jetzt ein bisschen. Hast du trotzdem irgendeinen positiven Gedanken, wenn du an unsere TSG denkst? Vielleicht gibt es ja auch gar keinen momentan. Ich glaube, das würde jeder Hörer verstehen.
Ja, hallihallo David, hallihallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Wir widmen uns unserer TSG, auch wenn wir gerade bestimmt in unserem Leben schönere Dinge zu tun hätten. Aber ja, du fragst nach positiven Momenten. Was hat man denn bitte Positives, wenn man Tabellenletzter ist? Und wenn man seit, wie viele Spiele haben wir jetzt keinen einzigen Punkt mehr gehabt, geholt locker 8, oder? Das müsste ich jetzt nochmal genau nachzählen.
Also wir haben in der kompletten Rückrunde, und das waren 7 Spiele, das weiß ich sicher, keinen einzigen Punkt geholt. Und ansonsten bin ich jetzt nicht so statistikfest. Aber alleine mal zu wissen, dass die ganze Rückrunde, also 7 Spieltage lang, kein einziger Punkt dazukam, reicht ja, um die Situation zu veranschaulichen.
Auf jeden Fall. Und jetzt muss ich das doch mal kurz gucken, ob wir am 17. Spieltag, wann wir das letzte Mal gewonnen haben, weil das finde ich jetzt doch... Okay, die Situation ist krass.
Natürlich ist sie
krass. Wir haben das letzte Mal gepunktet am 17. Spieltag und da haben wir 2-2 gespielt gegen Stuttgart.
Genau, also vor 7 Spielen.
Genau, das war noch André Breitenreiter. Dann hat André Breitenreiter 3-mal in Folge verloren, gegen Gladbach, gegen Leipzig und dann eben dieses desolate Spiel in Bochum. Nachdem dann wirklich jeder gesagt hat, okay, das geht nicht mehr weiter. Yep. Es kann nicht schlechter werden.
Und als wurde es dachte, auch es nicht, aber es wurde auch nicht wirklich besser.
David, da machst du ein Fass auf. Ja, da machst du das erste Fass auf. Und ich weiß, wir sind jetzt alle hier ein bisschen geladen, aber es ist meiner Meinung nach, also weißt du, es ist jetzt wirklich, darüber kannst du keine hundertprozentige, richtige Meinung haben, ob es jetzt wirklich, wenn du schon bei 0% bist, wie kann es noch schlechter werden? Aber wenn du mich fragst, natürlich wurde es schlechter. Wir haben 5 neue Spieltage unter einem neuen Trainer. Der Trainereffekt gleich 0.
Das stimmt.
Wir schießen weniger Tore als unter Hoeneß. Wir schießen weniger Tore als unter unser Breitenreiter. Wir spielen nicht gut, außer jetzt die zwei kleinen Lichtblickchen gegen Dortmund und gegen Freiburg. Gute Leistungen bei den falschen Gegnern. Du musst im Abstiegskampf gegen die Mannschaften gut spielen, gegen die du auch gewinnen kannst. Und das einzige Positive, David, da bin ich schon. Du wolltest ja was Positives. Wir stehen defensiv ein bisschen besser. Fertig.
Ja, das ist wirklich vielleicht der einzige minimale Lichtblick. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich die größten Bauchschmerzen habe, Jonas, dass wir keine Tore mehr schießen. Das ist etwas, was uns eigentlich noch nie passiert ist als TSG. Vielleicht zum Teil unter Stevens, der da versucht hat, eben seine Spielweise reinzubringen. Da waren wir auch verunsichert. Aber da haben wir eben dennoch mehr gepunktet. Und jetzt vergleichen wir es nur mal kurz einfach zum Spaß. Wir haben aus den letzten 5 Pflichtspielen, ja alle unter Matarazzo, ne, 2 Tore geschossen. Das ist für die TSG-Verhältnisse derart bodenlos. Und jetzt nehmen wir die 5 Pflichtspiele einmal davor. Dann kommen wir auf 7 Tore. Also die 5 Pflichtspiele davor unter Breitenreiter, die ja auch vom Ergebnis her beschissen liefen, 5 Spiele, 7 Tore. Also da gab es einen massiven Abwärtstrend. Vielleicht deswegen, weil wir eben die Abwehr versucht haben zu stabilisieren, weil die war ja tatsächlich unter Breitenreiter am Ende derart vogelwild, dass es auch schon peinlich war. Mhm. Aber ja, das kann man schon so sehen vor dem Hintergrund, dass ein Trainereffekt ja eigentlich sehr oft zu Punkten führt. Kann man schon in gewisser Weise sagen, dass wir schlechter geworden sind. Weil es gab diesen neuen Impuls, es gab einen neuen Trainer, es gab für einige Spieler die Motivation, sich neu zu beweisen. Und trotzdem kommt dann das dabei raus und wirklich zum Teil desolate Leistungen, vor allem eben gegen Leverkusen, gegen Augsburg und gegen Mainz. Klar, gegen Freiburg, da könnte man sich jetzt einiges schönreden, wenn man das Ergebnis am Ende sieht, fällt das aber auch schwer. Nur einen einzigen Punkt will ich erwähnen, Jonas, den ich wirklich nicht schlecht fand, aber davon kaufen können wir uns gar nichts, und das war das Pressing. Ich habe seit Ewigkeiten mal wieder gedacht, okay, krass, das war ja das, was die TSG eigentlich ausgemacht hat und so geil gemacht hat, dass wir gefährlich und gut pressen können und dadurch uns Räume erspielen. Das hat in Phasen und in Ansätzen geklappt. Und jetzt sehen wir aber am Ende das Ergebnis und denken uns so, ja, hätten wir vielleicht lieber 0-0 ermauert. Ne, weil wir sind gerade in einer Phase, da ist sowas eigentlich völlig scheißegal. Es geht wirklich jetzt eigentlich schon seit 2, 3, 4 Wochen nur noch ums blanke Überleben.
Gut, und weißt du, woran das so ein bisschen liegen kann? Dass das Pressing dieses Mal mehr aussah und effektiver war. Hm. Derjenige, der bei einem in Verruf geraten ist, dass er nicht alles geben würde. Was ich komplett anders sehe. Munas Dabur. Munas Dabur ist einer der Stürmer, der da vorne immer ackert. Das ist einer, der aggressiv die Verteidiger anläuft. Natürlich nicht immer mit Erfolg, weil die Verteidiger anlaufen, das ist natürlich, also die haben natürlich viel mehr Platz, aber alleine, dass Munas Dabur da nicht müde wird, muss ich dir ehrlich sagen, das sehe ich bei ganz, ganz vielen Stürmern nicht. Also wenn Kaspar Dolberg beispielsweise die Verteidiger überhaupt mal anläuft, dann halbherzig und ohne Tempo. Und natürlich auch, dass Dennis Geiger mal wieder in der Startelf stand. Das ist natürlich,
Geiger spielt da sicherlich auch eine Rolle, richtig, ja.
Geiger spielt eine Rolle, Dabur spielt eine Rolle und ja, Dabur auf einmal, aber dazu kommen wir gleich noch zu sprechen über diese, wir haben es ja letzte Folge schon gesagt, diese Hop- oder Top-Entscheidungen, diese von 0 auf 100, alles ist super, alles sind geile Entscheidungen und dann auf einmal sind die Spieler entweder komplett weg, die davor genutzt wurden und auf der anderen Seite Spieler, die du davor mit dem Arsch nicht angeguckt hast, sind auf einmal Stammspieler. Also die Aufstellungen werden
gewürfelt. Ole Becker jetzt zum Beispiel, ne?
Wir gehen gleich nochmal genauer darauf ein, auf diese ganzen, wenn du mal eine Liste machen würdest mit Leuten, die schon alles eingesetzt werden, oder du würdest dir die Mühe machen und würdest jetzt mal eine Liste machen der letzten 5 Spiele, welche Spieler wie viele Minuten gemacht hätten. Ey, du hättest eine Liste, denn sowas hättest du noch nicht gesehen. Das wäre komplett vogelwild, wer wie viele Minuten bekommen hätte, aber egal. Diese 2 Tore übrigens, die du erwähnt hast, die wurden nicht mal von Stürmern erzielt. Das eine Tor ist ja jetzt klar, das ist uns ja in naher Erinnerung. Das war jetzt Angelo Stiller, natürlich, 6er.
Und das andere kann ich mich spontan gar nicht mehr erinnern, ne.
Weißt du, wer das andere Tor geschossen hat?
Nee.
Gegen Leverkusen, ein komplett irrelevantes Tor. Da lagen wir ja schon 13-0 zurück. Ein Socki, der neuerdings verbannte, oder ja, er ist ja auch verletzt, aber er wurde schon davor verbannt. Ein Socki.
Ah, ja, okay.
Also kein Stürmertor seit über 5 Spiele.
Und ne, wir haben es schon mal angesprochen, aber du hast recht, es ist bei der Aufstellung keinerlei Klarheit, keinerlei klare Überzeugung dahinter. Jetzt wieder komplett durchrotiert. Und im Prinzip ist es jetzt wirklich ein bisschen so, jeder darf mal ein bisschen. So, mit ganz wenigen Ausnahmen, versteht sich. Ne? Es gibt ganz wenige Ausnahmen, klar. Vor allem Baumann, Kadarzabek, Bebu jetzt zuletzt und Baumi normalerweise auch, die dürfen eigentlich immer. Aber sonst ist das eine derartige Rotationsmaschine, die Matarazzo angeschmissen hat. Und ich glaube, wir haben das schon mal besprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr sicher, ob es privat war oder hier im Podcast, aber es ist ja auch schon 2 Wochen her. Deswegen, welche Wirkung erzielt das? Das erzielt die Wirkung, als wäre Matarazzo verzweifelt. Und ich neige zu der Vermutung, dass er das auch ist.
Er ist hundertprozentig verzweifelt und er sitzt daheim und findet keine Lösung. Er hat keinerlei Ahnung, wie er das Ganze in den Griff kriegen soll und das auch schon seit mehreren Spielen. Am Anfang, die ersten 1-2 Spiele, dachte er vielleicht noch, seine Entscheidungen wären genial und revolutionär. Dass er jetzt die jungen Wilden reinlässt, die ja wenigstens ackern und dann ist er der große Hero, der dann sogar noch 3 Spieler zu Bundesligaspielern gemacht hat. Aber dadurch, dass das nicht funktioniert hat, seitdem ist jede einzelne Aktion einfach nur Verzweiflung. Und er wurde ja mal auf einer Pressekonferenz gefragt, ob er das eigentlich bewusst macht oder ob er Interesse an einer Achse hätte. An einer Achse, die immer spielt und die selbstverständlich unfassbar wichtig ist für jeden Bundesliga-Verein. Und wenn du mich fragst, aus welchen Spielern die Achse momentan besteht, Oliver Baumann, fertig. Der Rest ist keine Achse. Ich glaube, Kevin Vogt wäre noch Teil der Achse, aber ja, der ist auch natürlich nicht Teil der Achse, weil der jetzt verletzungsbedingt 1 von 5 Spielen nur gemacht hat. Also unsere Achse besteht aus Oliver Baumann und seine Kapitänsbinde und fertig.
Wie gesagt, vielleicht noch Baumi und Pavel, die haben wirklich immer gespielt, eigentlich.
Ja, und der hat ja jetzt auch nicht gespielt, Baumi.
Ja, gelb-rot gesperrt.
Ja, eben. Also, Klar, so reduzierst du deine Achse. Ist ja egal, warum die Achse nicht spielt.
Okay.
Aber
okay,
ja. Sie spielt bei uns nicht. Und die Gründe sind ja egal.
Ja, und das Ding ist ja auch, eine Achse ist ja eigentlich größer. Ne? Eine Achse besteht in meinem Kopf aus 7 Spielern oder so. Ne? Ja, natürlich, bei uns ist die winzig.
Ja. Du hast nicht in jedem Spiel 2 neue Innenverteidiger, 2 neue Sechser, 2 neue Flügelspieler und den Linksverteidiger wechselst du auch mal aus. Sondern du hast vielleicht mal einen neuen Mittelfeldspieler und einen neuen Stürmer. Und das ist dann die Änderung, die du brauchst. Aber der Rest ist eigentlich Teil der Achse. Ansonsten kannst du überhaupt nicht gar kein Selbstbewusstsein aufbauen, du kannst gar keine Spielpraxis aufbauen und vor allem das Team kann sich doch überhaupt nicht einspielen. Also,
ja.
Natürlich, man kann das jetzt nicht vergleichen mit irgendeinem Amateurfußball. Die Jungs sind professionelle Fußballer. Die trainieren jeden fucking Tag über Stunden. Die verbringen Zeit in der Analyse. Das heißt, da ist jeder einzelne Pass, ist anders als beim Amateurfußball, einstudiert. Und es geht um Abläufe, um Automatismen. Wie willst du mir jetzt erzählen, dass es auf unserem Spiel Automatismen geht? Bei uns funktioniert es gerade wie beim Amateursport. Jeder guckt nach sich und jeder guckt mal, wer frei steht. Und wir haben überhaupt keinen Plan, wie es nach vorne geht. Und wenn wir mal nach vorne kommen, dann sind es individuelle Pässe, individuell gute Pässe oder vielleicht mal starke Einzelaktionen. Ansonsten nicht. Wir haben überhaupt keinen Plan dahinter, was man auch daran erkennen kann, dass wir schon seit einem Jahr gefühlt auch keinen Plan bei Standards dahinter haben.
Ja, absolut. Ja, das ist sicherlich ein Problem und ein Ansatzpunkt und was auch man Matarazzo anlasten muss, aber na, es ist sicherlich auch klar, dass diese Probleme auch früher begonnen haben, aber das hilft jetzt alles nichts. Ne? Und was auch wirklich extrem bitter ist, damit brüstet sich ja Matarazzo auch ein bisschen und sicherlich auch zum Teil zu Recht. Ne? Wenn man sich die letzten Spiele so anguckt und die analysiert, vor allem die unter Matarazzo, fällt eine Sache auf. Erstens mal, dass die Abwehr schon stabilisiert wurde, wir fangen aber trotzdem Gegentore, aber vor allem eine Sache, dass wir ziemlich wenig Gegentore, ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, klar.
Wir fangen diese Tore aber trotzdem, weil wir hinten in der Scheiße drinstehen, ne? Ein Beispiel, und ich könnte das jetzt eine Weile weitermachen, aber keinen Bock. Freiburg hat 2 Tore gegen uns jetzt geschossen mit 0,45 expected goals, ne? Und das ist was sich so durchzieht. Jetzt überlegt euch das nochmal, das waren ja keine Riesenchancen, ne? Diese Flanke auf Doan, ja, ganz nett, aber auch das von Eggestein, also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass Freiburg sich da dolle Chancen gegen uns rausgespielt hat. Wir hatten mehr als doppelt so viele Torchancen, 1,16, murmeln da einen rein, Stillers Chance waren jetzt auch gar nicht so groß, ne? Die größte wird dann am Ende noch von Fisnik Aslani ausgelassen, also worauf ich auch so ein bisschen raus will, über Aslani müssen wir leider auch noch gleich, finde ich, ganz kurz reden, aber ich würde mich jetzt auch zu der Aussage hinreißen lassen, Jonas, dass diese Idee, die ich eigentlich okay gefunden habe ursprünglich, die Defensive zu stabilisieren, die können wir so nicht weiterführen. Die führt uns nirgends hin. Ne? Was nämlich jetzt passiert ist, ist was der TSG eigentlich nie passiert, dass sie keine Torchancen herausspielt oder zu wenige. Ja. 1,16 jetzt in diesem Spiel ist nicht gut, aber im Vergleich sehr, sehr gut zu den letzten 4 Spielen, wo wir wirklich gar keine Torchancen rausgespielt haben im Prinzip. Und auf der anderen Seite treffen sie ja irgendwie trotzdem gegen uns. Ne, dann kommt natürlich auch wieder Pech dazu, dass Olli Baumann da jetzt nicht seinen allerbesten Tag erwischt hat. Aber ich kann mir das so nicht vorstellen, dass wir mit diesem Ansatz jetzt die Klasse halten, da irgendwie Beton anzurühren, die Defensive zu stärken. Und ich glaube, es muss eher über unser Spiel kommen. Ne? Vor allem jetzt kommt ja jetzt am Wochenende zum ersten Mal sogar ein Duell gegen einen Mitabstiegskandidaten.
Du, das Spiel gegen Augsburg war so eine Art Duell. Durch den
Stimmt
Sieg
eigentlich.
Gegen uns
Stimmt
hat
eigentlich.
Sich Augsburg nur wegkatapultiert.
Ja, du hast recht.
Also hätten wir gegen Augsburg gewonnen,
ja, das
sähe es bei uns jetzt okay aus und
unfassbar.
Augsburg da hinten drin.
Ja.
Und auch bei Mainz, klar, Mainz ist nicht hinten drin, weil die diese Siegesserie haben, aber auch das war natürlich ein Gegner, den du bezwingen kannst.
Voll,
Ja, weil, und ich sag dir auch, warum dieser Ansatz mit der Defensive nicht funktionieren wird. Erstens mal, weil die Zeit abgelaufen ist, wo uns ein 0-0 weiterhilft. Und zweitens mal, wir einfach mal ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Richtig. Ein Spiel zu gewinnen oder einen Punkt zu holen oder ein 0-0 zu spielen gegen eine Mannschaft, wenn du überhaupt keinen Druck offensiv aufbaust. Deine Defensive kann noch so stabil stehen, aber wenn du offensiv keine Entlastung hast, ist die Wahrscheinlichkeit super, super gering, dass du kein Gegentor fängst. Vor allem, weil wir bei Standards verteidigen, als wären wir Bezirksligist. So, ja. Mit diesen zwei Komponenten, ich kann mich daran erinnern, Mannschaften haben so schon die Klasse gehalten, indem sie gesagt haben, Leute, wir werden ab jetzt jedes Spiel kein fucking Gegentor mehr bekommen. Dann waren da hinten drin aber auch Monster unterwegs.
Wir haben nicht den Kader für so einen Ansatz. Wir haben nicht den Kader für so einen Ansatz.
Da waren das Kopfballmonster, da waren da Bullterrier da hinten drin, die aufgefressen haben. Das funktioniert ja bei uns überhaupt nicht. Im schlimmsten Fall, selbst wenn wir es mal schaffen, 89 Minuten lang zu null zu spielen, dann kommt noch ein schönes Eckball-Gegentor. Ha, so ist es doch. Und spätestens dann, wenn wir ein Gegentor kriegen, dann hängen ja schon die Köpfe. Weil es ist ja momentan schon so einprogrammiert bei unseren Spielern, dass die wissen, okay, scheiße, wir kriegen momentan eh keine Tore hin. Also hängen dann gleich schon die Köpfe durch. Also das wird so nicht funktionieren. Sogar der FC Schalke 04 spielt momentan deutlich mutiger und ich könnte dir jetzt deutlich besser die Identität und Spielweise von Schalke 04 momentan erklären als unsere eigene, weil wir momentan keine haben. Und das ist eine Entwicklung, die hätte ich vor einem halben Jahr nicht gesehen.
Ja, und die hat natürlich generell auch was mit dieser Negativserie zu tun, jetzt gar nicht nur mit Matarazzo, ne, weil es ist auch ganz, ganz typisch, das eben so zu versuchen, aber wenn man jetzt die ganzen Kollateralschäden oder Side-Effects sieht, dessen, was passiert, wenn man sich versucht, auf Defensive zu konzentrieren, ja, ist das einfach nicht die beste Idee. Dann hat man natürlich auch noch in gewissen Phasen Pech, das hat aber viele Mannschaften ähnliche Situationen, also dass jetzt Vogt mehrfach einfach ausgefallen ist, ist ganz, ganz übel. Und das jetzt, obwohl eigentlich, fand ich, und ich sehe gerade auch, dass der Kicker das ähnlich sieht, Akpo und Brooks ein ganz ordentliches Spiel gemacht haben eigentlich. Freiburg ja auch nicht zu vielen Torchancen kam. Und ja, trotzdem, das ist jetzt der Ansatzpunkt, ne? Wieder eine gewisse Quirligkeit, eine gewisse Torgefahr auch entstehen zu lassen. Und ja, ich habe es gerade gelesen, einige werden sich vielleicht immer noch minimal wundern, warum jetzt auf einmal Dabur Bebu spielten, ist natürlich auch wieder ganz wild durchgewechselt, aber es lag eben auch daran, dass die im Training sich aufgedrängt haben. Matarazzo hat gesagt, er hat im Training verschiedene Konstellationen ausprobiert und letztlich ist dem dann auch jemand wie Kramaric zum Opfer gefallen, der 90 Minuten durchhockte. Wurde.
Ja. Das kannst du mir nicht erzählen,
und, David. Ja, wir sind wieder bei unserem alten Thema. Also, ich vermute, dass du die ähnliche Meinung hast. Kramaric ist nicht gut in Form. Da sind wir uns alle einig.
Er ist so miserabel in Form.
Und es ist völlig richtig, ihn zu benchen. Ja. Aber jetzt, ne, nachdem man Aslani zu U23 geschickt hat, völlig aus dem Nichts, weil er ein bisschen schlecht trainiert hat, wird er jetzt wieder zu einem total wichtigen Zeitpunkt eingesetzt und setzt nach drei Spielen schon wieder, sorry, aber eine 100%ige daneben. Und wir wissen jetzt nicht, was genau passiert wäre, wenn da jetzt ein anderer Stürmer gestanden hätte. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass so ein Jugendspieler, der keinerlei Erfahrung hat, jetzt diese ganze Last trägt und Last tragen muss, um dann im Endeffekt, zumindest aus seiner eigenen Sicht, vielleicht am Ende am Abstieg schuld zu sein. Ne, das kann mir doch keiner erzählen. Ja. Ich will, dass diese wichtigen Situationen eigentlich auch die Spieler verantworten müssen, die dann am Ende als die, wie soll man sagen, die zu Recht oder nicht zu Recht Abgestiegenen gelten.
Ne, und ich hab's vor Wochen schon mal gesagt, dass ich will, dass die Spieler, die oben auf der Payroll stehen, die am meisten Geld verdienen,
so kann man's
wie
in auch jedem formulieren, anderen Unternehmen, ja.
Die sollen die Scheißverantwortung übernehmen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Thema Menschenführung. Kramaric, es geht nur Menschenführung. So, Aslani macht es teilweise gut. Wir sind uns absolut einig, er macht es besser, als ich es je erwartet hätte.
Ja.
Aber er hat faktisch keinen Impact aufs Spiel. Faktisch, punktetechnisch. Er schießt keine
Tore. Vorlagen, keine Tore.
Genau, er hat faktisch nichts in der Tasche, womit wir sagen können, damit hätte er sich's verdient, eingewechselt zu werden. Vor einem André Kramaric. So, und jetzt geht's einfach nur darum, wie du mit Menschen, die schon viel in ihrem Leben geleistet haben, umgehst. Als Beispiel, Der Vergleich hinkt jetzt, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ein Oli Kahn hat es damals am Ende seiner Karriere nicht verdient gehabt, auf die Art und Weise abgesägt worden zu sein, wie 2006 durch Jens Lehmann. Hat er so nicht verdient gehabt. Anderes Beispiel, Michael Ballack hat es nicht so verdient gehabt, nach seinem Lebenswerk so auf die Art und Weise als Kapitän ersetzt zu werden, wie damals durch Philipp Lahm. Das haben sie, egal wie sie gespielt haben, menschlich nicht verdient, die Art und Weise. Und genauso hat es jetzt ein André Kramaric nicht verdient, durchzusitzen, nur damit ein Fisnik Aslani eingewechselt wird. Das kannst du mir Thema Menschenführung nicht erzählen. Wie, der sitzt daheim und denkt sich, bin ich im falschen Film? Ist das meine TSG, die mir vor 2 Jahren noch eine Statue bauen wollten? Die mich mietfrei in Heidelberg wohnen lassen wollen, nur damit ich nie wieder gehe? Und auf einmal kommt ein 19-jähriger Kerl mit ein bisschen Potenzial, wo ich aber schon deutlich Besseres in unserem Trikot gesehen habe in dem Alter, und wird eingewechselt in einer der schwierigsten Situationen der Bundesliga-Geschichte der TSG. Come on. Also wenn, da würde ich auch als André Kramaric sagen, also so langsam könnt ihr mich mal am Arsch lecken.
Ja, und das, also das klingt jetzt blöd, aber ein André Kramaric hat noch bis 2025 Vertrag, noch eine ganze Weile. Und der hat, denke ich, eigentlich nicht vor, wenn wir nicht absteigen, zu gehen. Aber so ein Aslani, wir wissen ja, wie es in der Vergangenheit mit Stürmern lief, die Wahrscheinlichkeit aus der Erfahrung ist relativ hoch, dass er verliehen oder verkauft wird.
Hat er endet bei Heidenheim nächstes Jahr.
Die so Wahrscheinlichkeit, wie David Otto und Maximilian Bayer. Die Wahrscheinlichkeit, der ist glaube ich bei Hannover, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Und ein André Kramaric, ne, den vergraulst du jetzt. Und der hat natürlich das Potenzial, uns irgendwie mit ein bisschen Glück da wirklich hinten rauszuballern. Im Zweifel mit einem Strahl aus 24 Metern. Und das heißt jetzt, wie gesagt, natürlich nicht, dass wir diese ganzen Jugendspieler alle nicht spielen lassen sollten. Aber es geht immer um eine Frage der Alternativen. Und jetzt, sorry, aber etwas zynisch, jetzt wissen wir wirklich, dass im nächsten Spiel garantiert Kramaric wieder spielen wird. Das ist ja die Matarazzo-Logik. Ne? Ja. Einmal schmoren lassen, ein bisschen hier, jeder darf mal ein bisschen, und dann wieder alles auf Werkseinstellungen.
Aber wir kennen André jetzt alle lang genug. Er ist ein kleines Prinzesschen. Das ist einfach so. Und es ist er auch zu Recht. Also er ist jetzt niemand, der heimgeht und dann sagt, boah ey, nächste Woche im Training mache ich jetzt alles kurz und klein, um es denen zu zeigen. Sondern der ist eingeschnappt. Und er ist auch zu Recht eingeschnappt. Und es kann sein, und wir also arbeiten gerade daran. Vermuten wir, ist
zumindest naheliegend.
Wie bitte?
Vermuten wir, aber es ist zumindest naheliegend.
Ist meine persönliche Meinung und Einschätzung. Ist ja auch vollkommen okay. Es gibt ja verschiedene Typen. Und so schätze ich ihn einfach ein. Und wir arbeiten gerade daran, dass im Falle eines Abstiegs, worüber wir jetzt natürlich reden müssen als Tabellenletzter, dass die Spieler im Falle eines Abstiegs gehen und dass die Spieler, selbst wenn wir es knapp schaffen sollten, auch gehen wollen, weil sie die Schnauze voll haben. Daran arbeiten wir. Das ist
zumindest möglich, ne?
Und dann sitzen wir in der zweiten Liga mit einer neuen Jugendmannschaft und haben keine der etablierten Spieler, haben keine Seele mehr auf dem Platz, und vor allem haben wir dann nicht mehr eine tüchtige Mannschaft, um schnellstmöglich wieder hochzukommen. Und da reden andere Mannschaften wie Hamburg, Schalke, Stuttgart etc. aus Erfahrung.
Ja. Das heißt, natürlich muss man personell Sachen ändern, wenn man spielt wie wir. Aber es geht einfach nur darum, dass es einfach permanente Pendelbewegungen sind und dann irgendwie, jetzt mal mit der Ausnahme von Socki, der aber auch noch angeschlagen ist, dann irgendwie alle immer wieder zurückkommen. Ne? Auch das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, um nochmal ein Beispiel anzuführen. Ich glaube, leistungstechnisch zu 100% zu rechtfertigen, dass Angelino draußen saß. Jetzt wechselst du ihn aber nach 75 Minuten wieder ein. Vielleicht konnte Sko nicht mehr, dann kann ich es verstehen. Aber eigentlich sinnlos. Eigentlich sinnlos und nicht nachvollziehbar.
Vor allem, weil es ein komplett anderer Spielertyp ist.
Ja,
komplett. Sicher. Er hat sich ja in diesem Spiel für Schienenspieler entschieden. Auf den Außen. Absolut richtig. Sagen wir seit Spieltag 3, dass wir das brauchen und kein
Angelino. War auch nicht schlecht. Also jetzt nichts Revolutionäres, aber nicht schlecht.
Aber Angelino ist viel, aber kein Schienenspieler.
Ja. Das ist mit Sicherheit der Fall, und irgendwie, also natürlich, ich glaube, die meisten Trainer würden sich gerade schwer tun, hier eine klare Startelf, eine überzeugende Startelf aufzubieten, von der sie sagen, da von den 11 bin ich jetzt überzeugt. Gerade wenn man nochmal sieht, was die auf den Platz bringen teilweise. Ne? Aber man muss als Trainer auch eine gewisse Überzeugung ausstrahlen. Und das tut Matarazzo nicht. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Matarazzo auch jemand ist, der Ahnung hat, der genau weiß, was er tut, der uns wirklich hier Vorträge über Fußball halten könnte, dass uns allen schwindelig ist. Jetzt ist es aber
selbstverständlich.
Jetzt kommt aber auch noch was hinzu, was ich persönlich, was auch nur ein Gefühl sein kann und Quatsch sein kann. Aber dass wir jetzt nach diesen 5 Niederlagen unter ihm an dem Punkt stehen, dass Taktik und so weiter langsam völlig egal sind. Ne? Ja. Und ich nicht weiß, er wurde ja auf der PK ein, zwei Mal darauf angesprochen, ich nicht weiß, ob er es schafft, die Ernsthaftigkeit der Lage in der Kabine immer rüberzubringen. Auch wenn man mal 0-1 oder so zurücklegt. Wo ich dann doch denke, ne, dass man vielleicht mal lauter werden könnte. Das heißt jetzt nicht dieses ganze negative Coaching und so weiter von früher, das meine ich nicht, dass man die Spieler öffentlich bloßstellt und so weiter. Aber intern erwarte ich mir da schon das eine oder andere, ehrlich gesagt jetzt. Weil du brauchst jetzt hier keine ewig langen Konzepte ausarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir gerade an dieser Phase sind, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das hatte man als TSG nicht auf dem Schirm, dass das passieren könnte in dieser Art und Weise, sondern dass Matarazzo jemand ist, der das jetzt sehr entspannt schafft mit seinem Fußballsachverstand, der ja auch viele im Kader kennt. Und jetzt mal ganz ehrlich, Jonas, wir haben das privat, glaube ich, besprochen vor ein paar Tagen. Und mir geht es jetzt immer noch ein kleines bisschen so. Und es ist krass. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben bei Instagram, ob es euch auch so geht. Wir sehen die Tabelle und man sieht die Entwicklung und die Entwicklung ist derart beschissen. Ich weiß gar nicht, ob es jemals ein Team geschafft hat, so schnell von Platz 4 auf Platz 18 abzustürzen oder ob es jemals gab. Es spricht
eigentlich nichts dafür, dass wir die Liga
halten. Es spricht nichts dafür und man kann sich trotzdem nicht vorstellen, dass wir wirklich absteigen. Weil wenn man den Kader sieht, wenn man sieht, dass wir in der Hinrunde noch gespielt haben, es fehlt einem in gewisser Weise die Vorstellungskraft. Und vielleicht ist es ja innerhalb der Spieler, innerhalb des Trainerteams, innerhalb des Vorstands, zumindest bis vor ein paar Wochen auch noch so gewesen. Mittlerweile sollte es langsam relativ klar werden, aber das muss bei den Spielern ankommen. Und wie gesagt, vielleicht geht es euch als Hörern ganz, ganz, ganz anders, aber ne, guckt euch mal, macht euch mal den Spaß, guckt euch mal den Kader von Hertha an, guckt euch mal den Kader von Bochum an, guckt euch nochmal unseren Kader an. Ne, also es ist, man kann es sich wirklich nüchtern nicht vorstellen, dass wir absteigen. Und wir haben trotzdem die schlechtesten Argumente. Ne? Ja, wir haben momentan die schlechtesten Argumente von allen.
Ja, das große Problem ist an der Sache, und damit hast du vollkommen recht, Pellegrino Matarazzo wurde in einer anderen Situation geholt. Er wurde in einer Situation geholt, wo, anders als jetzt, die Lage noch überhaupt nicht ernst genommen wurde. Damals waren wir auf Platz 14 und ich gehe davon aus, vor 5 Spieltagen, an Spieltag 19 oder 20, als der Wechsel kam, dachte man, wir holen jetzt mit Matarazzo einen Typ mit Sachverstand, der das Ganze jetzt ruhig über die Bühne bringt, der ein bisschen was ändert und dann bringt er uns wieder auf die Spur und innerhalb von ein paar Wochen sind wir wieder schön auf Tabellenplatz 10. Das war der Plan. Mit Matarazzo sollte noch kein Feuerwehrmann geholt werden. Weil
er das auch nicht ist. Er ist nicht der Typ Feuerwehrmann.
Nein, er ist nicht der Typ Feuerwehrmann. Und jetzt, spätestens jetzt, ist mein Glaube an Matarazzo in dieser Situation weg. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Spieler noch hundertprozentig an ihm glauben. Wenn ein neuer Trainer kommt, der so inkonsequent aufstellt, plus der seit 5 Spieltagen 0 Punkte geholt hat. 0 Punkte in 5 Spieltagen.
Und da war einfach auch Augsburg dabei unter anderem und jetzt eben Mainz und Freiburg. Also das war jetzt nicht nur die Creme de la Creme.
Und in mir sträubt sich alles, das zuzugeben. Aber, und weil ich überhaupt keine Sympathien für den Mann pflege, in der aktuellen Situation brauchst du keinen Pellegrino Matarazzo. Du brauchst einen Typ Steffen Baumgart, der dir mal grundsätzlich den Arsch aufreißt. Der, um es mal in der Rentnersprache von irgendwelchen bruddelnden Rentner auf der Tribüne zu sagen, der diesen hochbezahlten Millionären mal ihr kleines Ärschchen aufreißt. So jemand brauchst du. Und wir sind uns alle einig, dass Matarazzo das nicht ist. Was ja auch grundsätzlich gut ist. Aber in dieser Situation brauchst du einen Knurrer. Da brauchst du einen Hüb Stevens. Da brauchst du einen Felix Magath. Es hat einen Grund, dass dieser Typ Trainer schon tausende Mannschaften gerettet hat und dass diese
das Männer nicht immer, Feuerwehrmänner ne? genannt uns da nicht werden. Falsch, klar. Aber
ja, diese Männer werden Feuerwehrmann genannt aus einem Grund, weil sie vielleicht nicht hundertprozentig dafür in der Lage sind, eine Mannschaft über 4-5 Jahre zu begleiten, weil sie da vielleicht zu schnell anecken. Aber diese Männer sind dafür geeignet, eine unfassbare Präsenz auszustrahlen. Ich glaube, wenn man alleine mal mit einem Felix Magath in einem Raum wäre, das ist kein großer Mann, der strahlt keine natürliche Präsenz aus. Aber ich glaube trotzdem, dass der mal ein kalter Schauer den Rücken runtergeht, weil der einfach eine Aura hat. Und das sehe ich momentan einfach nicht in unserer Kabine.
Ja, und das könnte ein Problem sein, ne? Letztlich, zumal, jetzt wo du es ansprichst, fällt mir auch gerade wieder ein, was ich vorhin gelesen habe. Die Sportbild vermeldet, dass das Hertha-Spiel das letzte Spiel von ihm sein könnte. Also, dass bei einer Niederlage er sicher weg ist, sicherlich nachvollziehbar. Also, man sagt ja auch so schön Entscheidungsspiel, was jetzt letztlich bei einem Remis und so weiter passieren würde, ist unklar. Aber auch wenn wir grundsätzlich ja eigentlich immer gegen überhastete Trainerwechsel sind, es fehlen in gewisser Weise ja die Argumente. Und ne, ich finde das gar nicht unlogisch. Bin grundsätzlich der Meinung, ich habe mir das mal angeguckt, dass wir in den letzten 10 oder 15 Jahren zu viele Trainer verschlissen haben. Grundsätzlich. Aber es geht ja immer um die einzelne Situation. Und Hertha ist jetzt wirklich ein derart wichtiges Spiel, dass ich sogar verstanden hätte. Wie ich das jetzt in der Situation gefunden hätte, weiß ich auch nicht, aber ich hätte es verstanden, wenn man am Montag die Reißleine gezogen hätte, muss ich ganz offen sagen.
Ja, und nach Hertha musst du die Reißleine ziehen. Dann hast du natürlich auch wieder einen Trainer, den du bezahlen musst. Und es nimmt so langsam Zustände an, wie damals bei Schalke oder Hamburg, was du natürlich absolut nicht willst für die Vereinsstruktur. Wenn du auf die Gehaltsliste guckst und du dann auch die letzten 14 Trainer abbezahlen musst, das spricht einfach nicht für einen gut geführten Verein und das ist traurig genug. Aber was ist die Alternative? Ohne einen Punkt die Saison zu Ende zu bringen und mit Matarazzo in die zweite Liga zu gehen? Come on, was soll sich ändern? Also es wäre dann einfach alternativlos. Und ich glaube, dass dann unter anderen Voraussetzungen neuer Trainer gesucht wird. Matarazzo wurde nicht gesucht, auch wenn er es gesagt hat. Ich sage jetzt mal so, Matarazzo wurde nicht gesucht oder ausgesucht, um die Klasse zu halten, sondern um grundsätzlich die Mannschaft wieder auf die Spur zu bringen und die Saison gut noch zu beenden im Tabellenmittelfeld. Dass das natürlich jetzt überhaupt nicht funktioniert hat, ist klar. Und jetzt musst du einen Trainertyp suchen, der einfach ein Feuerwehrmann ist und den du im Vertrag gibst bis zum Ende der Saison. Nicht für die zweite Liga, nicht für die nächste erste Liga-Saison, für gar nichts, sondern einfach nur da bis zum Ende. Und der muss das dann in den Griff kriegen. Das ist jetzt einfach das, worauf es ankommt.
Zumindest unter Umständen. Es kann ja auch Trainertypen geben, die das irgendwie alles so in gewisser Weise vereinen. Ne? Klar, Julian Nagelsmann ist da auch in gewisser Weise die eierlegende Wollmilchsau, klar. Aber Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Trainer bist, der wirklich das Maximale aus dem Trainereffekt rauspresst oder ob du halt so der Typ langfristige Trainer bist. Und da wird jetzt, denke ich, auch Rino am Wochenende die letzte Chance bekommen, um eben noch weitermachen zu können. Weil das ist auch eigentlich die letzte Chance, um nochmal das Ruder massiv rumzureißen. Es ist ja eigentlich sogar krass, im Prinzip hätten ganz viele sogar schon nach 7 Spieltagen gesagt, als wir auf Platz 4 standen, die TSG kann eigentlich gar nicht mehr absteigen, ne? So viele Punkte, wie sie schon hat. Aber wenn du dann halt wirklich sowas hinlegst, ne, wir haben jetzt ja auch den Vereinsrekord eingestellt und haben 14 Spiele in Folge nicht gewonnen, dann geht's halt doch. Und ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, dass das, was wir vorschlagen, hier die eine total tolle, klasse Lösung ist. Aber wir sind jetzt so ein bisschen langsam vor dem Problem, dass wir gar nicht so viele Alternativen haben.
Es ist der letzte Strohhalm und ich sag's so, wie es ist. Wenn wir den nicht ergreifen, dann sehen wir uns nächstes Jahr im September oder im August in der zweiten Liga wieder.
Ja, vielleicht, es kann ja auch passieren, das Leben ist verrückt, Fußball ist verrückt. Vielleicht hat die Mannschaft und auch der Trainer am Wochenende ein bisschen Glück mal auf seiner Seite, ne? Also
ja, aber selbst wenn es jetzt gegen die Hertha 1-1 ausgeht, weil die Hertha jetzt auch gerade nicht momentan die Creme de la Creme ist der Liga. Und dann? Halten wir dann weiter an Matarazzo fest und denken, er reißt das Ruder noch um.
Vermuten tue ich es, aber wissen tue ich es natürlich nicht.
An alle Statistik-Nerds, wenn ihr vielleicht irgendeine Statistik findet, ich glaube, das ist ziemlich schwer, die zu finden, aber ich glaube nicht, dass es in der Geschichte schon mal jemand gab, der den Trainereffekt so nicht ausgenutzt hat.
Nein, also dass du... Ich weiß das sogar. Es gab noch nie, dass ein neuer Trainer in der Bundesliga mit 5 Niederlagen gestartet ist.
Das ist doch geisteskrank. Du kannst statistisch, egal wie schlecht du bist, eigentlich den Trainereffekt nicht verhindern. Aber wir haben es geschafft.
Ja, eigentlich ist das psychologisch gesehen so eine wichtige Komponente. Jetzt könnte man rückblickend natürlich auch noch irgendwie rummeckern, dass Leverkusen ein blöder Zeitpunkt war. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es eben schon mal angedeutet, die Spieler stehen vor komplett neuen Chancen. Die Spieler können sich freischwimmen, die Spieler können sich für die Startelf empfehlen. In gewisser Weise fällt auch Druck ab, wenn der Trainer entlassen wird. Und es ist auch so, wenn ein neuer Mensch mit neuen Kompetenzen, mit neuen Fähigkeiten reinkommt und Sachen ändert, Sachen am Training ändert, was ja hundertprozentig passiert sein wird, dann gibt es auch neue Motivation. Und all das hat null gefruchtet.
Ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Vielleicht abschließend, bevor wir das Ganze beenden, was super interessant ist, und ich glaube, das gibt momentan keine Frage, die unsere Fanszene so spaltet. Ich habe es auch mal so ein bisschen angesprochen auf Instagram und habe an unsere Community da eine Frage gestellt. Thema Hoeneß. Haben wir quasi die jetzige Situation, haben wir uns da selbst hineinbefördert, indem wir zu arrogant waren und zu gierig waren nach der normalen Saison mit Hoeneß? Wir haben Platz 9 gehabt, wir haben die Saison beendet auf Platz 9 mit Hoeneß. Uns war es nicht gut genug, wir haben Hoeneß gefeuert, Breitenreiter installiert, weil uns Platz 9 nicht gereicht hat. Und du warst ja jetzt letzte Woche auch ganz kurz mit einem kleinen Clip zu Gast bei einem Hertha-Podcast, wo du so ein bisschen einordnen solltest, warum die Situation momentan einfach so schwierig ist bei der TSG. Ja. Und dann haben die was, ich habe mir das dann angehört, und die von der Hertha, die Jungs, die haben, liebe Grüße, die haben das dann auch ganz interessant wahrgenommen, dass wir das so gesagt haben. Und haben gesagt, ja, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Bei der Hertha war das mit Paul Dardai damals genau das Gleiche. Die dachten mit Paul Dardai, hier Big City Club, Paul Dardai hat es natürlich nicht geschafft, den Big City Club in die Champions League zu führen oder sonst irgendwas, aber Paul Dardai war solide. Paul Dardai, mit Paul Dardai wärst du niemals abgestiegen. Und Hertha war größenwahnsinnig, noch größenwahnsinniger als wir, und es hat ihnen nicht gereicht. Gleiches Beispiel schon tausendmal erwähnt, Schalke und Tedesco. Und der Abstieg ist auch beispiellos. Und jetzt sind wir in der Situation. Ich sage, ich bin hundertprozentig der Meinung, und ich glaube, da ist unsere Fanszene 50-50, dass wir mit Hoeneß zu gierig waren und dass wir an Hoeneß hätten festhalten sollen. Das habe ich damals gesagt, könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folge, direkt nachdem Hoeneß gefeuert war, und ich fühle mich jetzt absolut bestärkt.
Ja, ich bin da ein bisschen unentschlossen, was ich aber auf jeden Fall sagen würde. Ich gucke jetzt nochmal genau nach, und ich bin wohlwollend bei meiner Rechnung. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir hatten in den letzten 10 Jahren 8 Trainer, die ich jetzt nicht als klassische Feuerwehrmänner bezeichnen würde. Also 8, diese Trainer hatten alle 10 oder mehr Spiele. Mhm. Ne? Und wurden dann quasi regulär, aus welchen Gründen auch immer, entlassen. Und das ist keine gute Quote. Wir reden hier von einer Halbwertszeit von 1,3 Jahren oder so. Und ich denke, dass sich das, diese fehlende Kontinuität, auf jeden Fall negativ zeigt. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Es gab eigentlich in der ganzen TSG-Geschichte nur 2 Trainer, die objektiv gesehen wirklich lange blieben. Ja, 3. Und das waren eigentlich Nagelsmann, vielleicht noch Gisdol und Rangnick. Hm. Ja? Und also ich rede jetzt von der Profi-Historie der TSG, und ansonsten ganz viele Kurzzeitmodelle, ne? Hoeneß war ja auch immerhin knapp 2 Jährchen da, aber so richtig zum Entwickeln. Und darauf würde ich mich auf jeden Fall einigen. Mein Problem, Jonas, ist so ein bisschen mit deiner Schlussfolgerung, ist, dass ich jetzt in diesem einen Einzelfall nicht wirklich begründen könnte, schlüssig, warum jetzt Breitenreiter für die TSG schlechter war als Hoeneß. Das könnte ich jetzt nicht erklären.
Ja, das kann man auch nicht erklären. Das ist einfach immer nur ein Gefühl. aber diese Abwärtsspirale, wie sie auch bei anderen Vereinen war, das ist auch einfach ein Muster, was sich jetzt bei vielen Vereinen durchgezogen hat, dass du nach einer Saison, wo du okay warst, aber nicht zufrieden warst, weil du zu viel wolltest, dass sich danach eine Abwärtsspirale entwickelt. Und das ist psychologisch für mich so zu erklären, also Hoeneß wurde ja geholt für Europa League. Hoeneß hat es 2 Jahre in Folge nicht geschafft. So, dann wird Breitenreiter geholt und das ist ein ganz, ganz klares Zeichen an jeden Spieler, an jeden im Verein. Hoeneß hat es nicht geschafft, uns nach Europa zu kriegen. Breitenreiter soll das jetzt schaffen. Ab dem Zeitpunkt waren wir in den Köpfen eine Mannschaft, für die eine Saison gescheitert ist, wenn wir nicht unter die Top 6 oder Top 7 kommen.
Was es jetzt übrigens auch schwer macht, im Abstiegskampf klarzukommen, psychologisch.
Ja, wir... Breitenreiter hat Europa ausgerufen, Hopp hat Europa ausgerufen, die Entlassung von Hoeneß hat Europa geschrien. Und zwar eine kurzfristige Europa-League-Teilnahme wieder wichtiger, als Hoeneß die Zeit zu geben, als junger Bundesliga-Trainer. Und sowas geht mir auf den Sack. Wir müssen doch einfach nur eine Stunde weiter gucken nach Freiburg. Christian Streich seit über 12 Jahren Trainer in Freiburg. Glaubt ihr, da war alles rosig? Christian Streich war mit Freiburg auch im Abstiegskampf mehrere Jahre.
Die sind gemeinsam abgestiegen.
Genau, und sie haben an ihm festgehalten. Ja. Und jetzt guckst du dir an. Mittlerweile redet man über Freiburg. Es gibt Leute, die sagen über Freiburg, das ist die kompletteste Mannschaft der Liga. Die haben alles. Wenn wir gegen Freiburg spielen, dann setzt keiner auch nur einen müden Cent auf uns. Weil Freiburg mittlerweile so eine klasse Mannschaft ist. Und das mit einer Kontinuität auf der Trainerposition. Und ja, Hoeneß wäre eine Person gewesen, der hat uns 2 Jahre trainiert, hat es gut gemacht, ist nirgends angeeckt. Sein einziger Fehler war, dass er unsere Mannschaft nicht dahin gebracht hat, wo sie eigentlich tabellarisch auch gar nicht hingehört. Er hat quasi die Mannschaft innerhalb von 2 Jahren nicht überperformen lassen. Er hat dieses Märchen von Nagelsmann nicht weitererzählt. Und das war nach Hoeneß einziger Fehler. Und wenn das der einzige Fehler ist von einem Trainer, dass er die Mannschaft nicht überperformen lässt, dann gute Nacht. Und dann sind wir jetzt genau in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind.
Und jetzt könnte man uns natürlich in gewisser Weise Doppelmoral vorwerfen, so nach dem Motto, naja, dann könnte man ja jetzt anfangen und an Matarazzo sehr lange festhalten. Aber das Problem ist schon, in gewisser Weise so gelagert, würde ich sagen, wenn man das einmal anfängt, ne, dieses Trainerkarussell anzuschmeißen, werden die Entscheidungen im Laufe der Zeit nicht unbedingt besser. Ich würde jetzt sagen, auch wenn ich grundsätzlich zustimme, dass es jetzt eigentlich von Hoeneß zu Breitenreiter kein Schritt zurück war. Aber grundsätzlich wird es mit jeder Trainerentlassung durchaus schwerer. Aber jetzt sind wir natürlich in einer existenzbedrohenden Situation. Das kommt ja nochmal hinzu.
Aber Breitenreiter sollte ja der große Schritt nach vorne sein.
Und auch ihm hat man natürlich rückblickend gesehen nicht so viel Zeit gegeben, weil niemand weiß es. Aber der Witz ist ja, das hätte er auch geschafft. Ne? Diese 5 Spiele so aufs Parkett zu bringen, hätte er auch geschafft. In 5 Spielen 2 Türchen zu erzielen und gefühlt 20 zu fangen. Also,
Das ist ja der Gag. Das ist ja der Gag. Seit Matarazzo da ist, hätte es ja nicht schlechter laufen können. Hätten wir Breitenreiter da gelassen, bin ich mir sicher, der hätte doch in den letzten 5 Spielen doch nicht 0 Punkte geholt. Das heißt, das ist doch der Witz. Ob in den letzten 5 Spielen Breitenreiter auf der Bank sitzt oder Matarazzo oder ich oder ein ausgestopftes Kaninchen, spielt keine Rolle. Der Effekt ist 0 Punkte.
Ja, das ist echt ein Problem. Und noch ganz kurz, bevor wir vielleicht die Folge auch so langsam beenden, hat tatsächlich Sebastian Hoeneß jetzt jüngst ein Interview gegeben bei der Sportbild und hat nochmal Folgendes angeführt. Er wurde ja verpflichtet 2020 und es wurde die Marschroute ausgegeben, intern, einstelliger Tabellenplatz, aber man will oben angreifen, also intern.
Hat er gemacht.
Ja, könnte man drüber streiten. Und er wirft jetzt so ein kleines bisschen der TSG-Form vor, dass dieses Ziel, also eindeutig einstellig zu sein mit Luft nach oben, sozusagen gehalten wurde, trotz der ganzen Corona-Erkrankungen und Verletzungen. Und man eigentlich die Erwartungshaltung an den verschlechterten Kader hätte anpassen müssen.
Ne? Und das wirft, ja trotzdem
geschafft. Und er wirft jetzt überhaupt nicht mit Dreck, ne? Sebastian Hoeneß, würde er glaube ich niemals machen, aber das spricht er sozusagen vorsichtig an und er meint, und da bin ich 100% seiner Meinung, in diesem Zusammenhang muss man einfach die Freiburger nennen, die mit ihrem Understatement clever agieren, ne? Oder auf gut Deutsch gesagt, die einfach zumindest nach außen immer sehr kleine Brötchen backen und sagen, ja, vielleicht machen wir einfach erstmal Klassenerhalt. Ne? Das ist natürlich aus unserer Sicht jetzt albern, weil wir durchaus mehr Budget hatten immer. Aber ne, öffentlich nach Platz 6 zu schreien, wenn du das Budget für Platz 9 hast, ist rückblickend schon lachhaft, oder?
Ja, vor allem, wenn du einen Trainer holst von Bayern 2 ohne Bundesliga-Erfahrung, der super jung ist. Und dann soll der innerhalb von 2 Jahren das erreichen. Und meiner Meinung nach hat er sein Saisonziel sogar erreicht. Also wenn es eine Klausel gäbe in Sebastian Hoeneß Vertrag, dass er nur gefeuert werden darf, wenn er das Saisonziel nicht erreicht. Er hat einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Er wurde 9. Das ist einstellig.
Gut, aber auch mit einem Absturz drin, aber du hast recht.
Mit einem kleinen Absturz drin am Schluss. Aber für mich ist es ein... es sah lange nach Europa aus. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt. Es sah lange nach Europa aus und er hat es dann am Ende in den letzten 5 Spielen ein bisschen verbaselt. Und ist trotzdem noch, trotz 5 verbaselter Spiele am Ende, die trotzdem immer noch besser waren als die letzten 5, ist er trotzdem noch auf Platz 9 gewesen. Das zeigt ja eigentlich, wie gut seine ersten 29 Spiele waren. Und Sebastian Hoeneß hatte zwischen dem 17. und 25. Spieltag eine Phase, die war beispiellos. Da haben wir gespielt wie der FC Bayern München. Danach sind wir eingebrochen und haben trotzdem Platz 9 erreicht. Er hat das Saisonziel erreicht, es sei denn, das Saisonziel ist Europa League oder verpiss dich. Und da gebe ich Sebastian Hoeneß zu 100% recht. Die meisten Bundesliga-Vereine, die nicht so arrogant gewesen wären wie wir oder so gierig gewesen wären wie wir, hätten an ihm festgehalten.
Vermutlich. Und ich glaube, insgesamt, es geht jetzt nicht unbedingt um Einzelentscheidungen, insgesamt muss ich da die TSG hinterfragen, was Personal- und Trainerentscheidungen angeht, weil es braucht jetzt so langsam wirklich zwingend konstant und so viel Glück eben Alexander Rosen oft mit Spielerverpflichtungen hat oder hatte, so wenig Glück hatte er in gewisser Weise mit Trainern. Auch wenn man, wie gesagt, ne, an Hoeneß oder auch an Breitenreiter objektiv vieles Positive eigentlich feststellen kann. Aber jetzt, ne, Matarazzos Zeit ist schon so langsam am Ablaufen. Und ihr merkt, wir versuchen gar nicht so richtig, über das Spiel gegen die Hertha zu reden, weil es auch völlig müßig ist, weil wir einfach nur eigentlich hoffen und beten können, dass jetzt irgendwie der Knoten, mir fallen nicht mal mehr die Formulierungen ein, der Knoten aufgeht. Und man dann eben aus dieser Negativspirale rauskommt und mal wieder weiß, wo das Tor steht. Weil im Endeffekt, ich glaube, mittlerweile sind wirklich viele rational davon überzeugt, dass es durchaus runtergehen kann oder runtergehen wird. Das heißt, es geht jetzt nur darum, irgendwie nicht abzusteigen. Ne? Die ganzen anderen Luxusdebatten und auch die Frage, gegen wen geht es jetzt eigentlich genau, sind die Stand heute jetzt eigentlich gar nicht so relevant. Und wie man eben an den letzten 5 Spieltagen gesehen hat, wir müssen da sehr, sehr auf uns selbst gucken. Ne? Das Allermeiste liegt an uns selbst. Kein Vorwurf an die Freiburger, aber die haben teilweise nicht mal Fußball gespielt. Ne? Das war teilweise sehr zurückhaltend, was da angeboten wurde. Dementsprechend waren wir in Halbzeit 2 auch eigentlich die deutlich stärkere Mannschaft. Aber wie gesagt, ist zwar ein Fakt, bringt uns aber nichts. Und auch, wie wir gegen Hertha spielen, spielerisch bringt uns gar nichts, wenn wir nicht eigentlich die dringend benötigten 3 Punkte holen.
Ja, und Aufstellung kannst du eh nicht predikten. Wird wieder gewürfelt.
Matarazzo würfelt, genau. Sorry für den Zynismus, ja.
Und gut, Kabak hat sich selbst disqualifiziert, natürlich unfassbar dumm. Und an alle, die sagen, wir haben den Punkt gegen Freiburg nicht geholt, nur weil Kabak die letzten 6-7 Minuten nicht auf dem Platz war, das ist zu einfach für mich. Ab dem Zeitpunkt, wo du gegen Freiburg weißt, wir sind jetzt ein Mann weniger, da holst du jedes Bein, das du finden kannst, in den eigenen 16er rein. Und trotzdem schafft es Freiburg, die ja eigentlich gar nicht mehr auf den Sieg gedrängt haben. Vor der roten Karte haben die gar nicht auf den Sieg gedrängt und auch nach
danach
der roten
so ein bisschen.
Karte war das jetzt auch kein Feuerwerk. Und trotzdem schaffen sie es, in der 89. Minute ein Standardtor zu schießen. Eine kleine Hereingabe, wo Bicacic zu wenig Druck auf den Flankengeber gibt. Und dann, also bitte, Doan mit dem Tor und Angelino verliert ihn aus den Augen. Also so ein Tor kriegst du normalerweise in der ersten Halbzeit, wenn du nicht richtig aufpasst. Und dann hast du noch 5 Minuten auf der Uhr, es geht um alles und du kriegst das nicht verteidigt, weil du zu wenig Leute im eigenen 16er hast. Also bitte, die Ausrede mit Kabak lasse ich nicht gelten.
Nee, das kann zumindest nicht der einzige Grund sein. Trotzdem kann man sich natürlich drüber ärgern, ne, weil das einfach wieder on top dazu kommt. Nochmal eine zusätzliche Kirsche auf der Sahne. Aber ja, das kannst du viel, viel besser verteidigen. Freiburg hat da überhaupt nichts Kompliziertes gespielt. Ne, die Torchance war objektiv, kann ich mit Zahlen belegen, nicht mal besonders groß. Also wir müssen uns jetzt wirklich gegen die Hertha, wir müssen jetzt wirklich arbeiten, auch nach vorne. Dieses Konzentrieren auf die Defensive funktioniert bei uns eh nicht. Du hast es eben schon gesagt, Jonas, im Zweifel kriegen wir wieder ein Eckball-Gegentor. Also wir können jetzt schon mal sagen, wir kriegen eh ein Gegentor. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie diese Tore erarbeiten. Das ist offensichtlich aus Gründen immer schwerer, wenn man unten drin steht. Aber wir müssen jetzt den Fokus mal wieder dahin legen. Und irgendwie dreckig 1-0 zu gewinnen, abgeklärt wie Union oder so, das ist nicht unser Ding. Das schaffen wir nicht. Das ist jetzt vielleicht das, was gewünscht wäre, wenn man Matarazzo fragen würde. Aber funktionieren tut es nicht. Da ist ein 3-2 deutlich, deutlich realistischer. Mit unserem Kader, mit unseren Spielanlagen, die wir grundsätzlich haben. Aber dazu muss eben ein bisschen Bewegung in der Offensive sein. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Hoffnung durchaus. Nach dem, was ich fand Bebu sehr spritzig, sehr bemüht und auch Dabur nicht schlecht. Und insgesamt, ne, du hast es gesagt, auch aufgrund der beiden, ein relativ mutiges und gut organisiertes Pressing. Und warum nicht mal sagen, die beiden spielen einfach nochmal. Ne? Also ich würde jetzt auf keinen Fall nochmal Kramaric 90 Minuten draußen sitzen lassen. Aber wenn jetzt am Wochenende irgendwie Dolberg und Kramer vorne spielen, also dann trete ich gegen den Fernseher, das sage ich dir aber.
Ach, Dolberg haben wir ja auch noch ganz vergessen. Oder Dolberg und Aslani.
Ja. Also ja. Ich bin wirklich nervlich leicht am Ende, ja.
Ja, es ist wirklich, darüber brauchen wir nicht speziell reden. Ich brauche jetzt erstmal verständlicherweise einen Baldrian-Tee. Ich habe mich ganz schön in Rage geredet. Und ich hoffe, dass der Baldrian-Tee auch bis Samstag 15:30 hält, weil da spielt unsere TSG gegen die Hertha ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Nee, ich erhöhe es. Es ist sogar ein 6-Punkte-Spiel, wäre es egal, gegen wen wir spielen. Gegen die Hertha ist es sogar ein 9-Punkte-Spiel.
Macht zwar mathematisch keinen Sinn, aber kommt mir auch so vor,
ja. Ja, es macht keinen Sinn, aber es ist mir auch egal, ob es Sinn ergibt, solange wir am Ende die Punkte holen. Ja, also, es hilft nur, die Daumen drücken und danach, ich glaube, nächste Woche, David, wenn wir uns wieder treffen für die neue Folge, haben wir einiges zu bereden. Vielleicht haben wir dann zu bereden, was die TSG entschieden hat im Falle einer Niederlage oder wir haben mal wieder einen Sieg zu feiern. Wir werden sehen, wir bleiben gespannt, wir halten zusammen und gucken einfach mal, was passiert, weil wir als Fans haben es natürlich eh nicht in der Hand. Wir treffen uns nur hier einmal in der Woche zum Labern, David. Mehr können wir nicht tun. Aber das hilft ja auch manchmal eine Menge. So, schön war's. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß oder gute Nerven beim TSG gucken und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Macht's gut, danke fürs Einschalten.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.